Ja, ich begrüße euch nochmal ganz herzlich und freue mich, dass wir heute hier sind, auch dass Sandra hier ist. Und ja, du warst lange nicht da, von daher freuen wir uns umso mehr. Und ja, auch dass Karin wieder hier ist, ein großer Segen, dass es dir besser geht, dass du wieder fitter bist. Und ja, für deinen weiteren Weg drücken wir ganz fest die Daumen und beten weiter für dich, ne, dass es immer weiter bergauf geht. Ja, danke für das Lied gerade. Ich hatte das rausgesucht, weil es einfach so wunderschön ist und ich höre das immer in so einer Chor-Version und das ist unheimlich toll und von daher habe ich gedacht, wir müssen das als Gemeinde mal singen, weil es wirklich schön ist. Ja, wir haben, wo ist Julina? Achso, okay. Gut, dann machen wir das wie beim letzten Mal, dann ziehen wir die Kinderpredigt einfach nach. Also, ich habe euch eine Predigt mitgebracht und zwar geht es heute um den ungerechten Verwalter. Die Geschichte haben wir alle schon gehört. Sie steht in Lukas 16, 1 bis 9. Und ich starte jetzt einfach mal. Ja, ein spannendes Jahr liegt hinter uns und das Neue zählt erst 3 Monate. Wie soll es weitergehen? Was wird das kommende Jahr wie wird das kommende Jahr ausfallen? So vieles, was wir für selbstverständlich genommen haben, worauf wir vertraut haben, gerät vielleicht ins Wanken. Für manche geht es um die nackte Existenz. Es zeigt sich, wie schon so oft, dass weltliche Reichtümer und Sicherheiten keinen Bestand haben. Wer dagegen sein Vertrauen nicht auf weltlichen Reichtum gesetzt hat, sondern auf den allmächtigen Gott, hat einen anderen Stand und auch einen anderen Blick auf die Zukunft. Auch wenn wir von ganzem Herzen mit Gott leben, passieren uns Dinge, die niemand von uns gewollt hat. Krankheit, finanzielle Verluste, Verlust des Arbeitsplatzes und auch den Verlust vielleicht von lieben Angehörigen. Uns passieren die gleichen Herausforderungen, die auch die Menschen erleben, welche ohne eine lebendige Beziehung mit Gott leben. Der einzige und wichtigste Unterschied ist die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Gott handelt an uns oder durch uns. Wir können beten und mit ihm reden. Entweder verändert Gott die Umstände oder er gibt uns die Kraft, durch sie hindurchzugehen. Jesus spricht sehr viel über den weltlichen Reichtum, über das Geld. Und nicht nur das, er bringt unser Geld immer wieder in Verbindung mit der Ewigkeit. In einigen Gleichnissen im Lukas-Evangelium zum Beispiel prallen diese beiden Themen häufig aufeinander. Jesus deckt den falschen Umgang mit weltlichen Gütern auf, zum Beispiel in dem Gleichnis vom reichen Kornbauern oder vom reichen Mann und dem armen Lazarus oder im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Doch inmitten der erwähnten Gleichnisse erzählt Jesus eines, das sich auf den ersten Blick nicht in seine Verkündigung einordnen lässt. Es ist das Gleichnis vom ungerechten Verwalter. Wer mag mal Lukas aufschlagen, Lukas 16, 1 bis 9, und das mal lesen.
Jesus erzählte seinen Jüngern folgendes Gleichnis. Ein reicher Mann stellte einen Verwalter ein, der ihm die Geschäfte führen sollte, aber schon bald kam ihm zu Ohren, dass der Verwalter ein Betrüger war. Da rief er ihn zu sich und sagte zu ihm, was höre ich da? Du hast mich bestohlen? Mach deinen Bericht fertig, denn ich werde dich entlassen. Der Verwalter dachte sich, was soll ich nun tun? Hier kann ich nicht mehr arbeiten. Um Gräben zu schaufeln fehlt mir die Kraft und zum Betteln bin ich zu stolz. Ich weiß, was ich tun muss, damit ich viele Freunde haben werde, die sich um mich kümmern, wenn ich fort muss. Und er rief alle zu sich, die seinen Herrn Geld schuldeten, um ihre Lage mit ihm zu besprechen. Der erste fragte er, wie viel schuldest du ihm? Der Mann antwortete, ich schulde 100 Fässer Olivenöl. Da sagte der Verwalter, zerreiß den Schuldschein und schreibe einen neuen über 50 Fässer. Und wie viel schuldest du meinem Herrn? Fragte er den Nächsten. 100 Sack Weizen lautete die Antwort. Hier, sagte der Verwalter, nimm deine Rechnung und ersetze sie durch eine andere über 80 Sack. Der reiche Mann konnte den unehrlichen Verwalter für seine Klugheit nur bewundern, denn die Menschen dieser Welt sind tatsächlich klüger als die Gottesfürchtigen. Ich sage euch, nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohl anderer und macht euch damit Freunde. Auf diese Weise sammelt ihr euch mit eurer Großzügigkeit Lohn im Himmel an.
Dankeschön. Ja, auch in diesem Gleichnis ist von weltlichen Gütern und der Ewigkeit die Rede. Ja, Jesus erwähnt am Ende seiner Geschichte sogar beides in einem Atemzug, in einem ganz engen Zusammenhang. Auch ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Vielleicht hast du dich auch schon einmal gefragt, wie dieser Vers zu deuten ist. Aber schauen wir Schritt für Schritt. Jesus berichtet hier von einem reichen Mann, wahrscheinlich einem Großgrundbesitzer oder einem reichen Händler. Dieser hatte einen Haushalter, heute würde man Verwalter sagen. Damals war er ein Verwalter über das Anwesen und die Güter seines Herrn. Er hatte die Generalvollmacht für alle Dinge. Der Verwalter hatte also nach seinem Herrn die wichtigste Position inne und sein Herr musste ihm voll vertrauen können. Jesus berichtet nun, dass dieser Verwalter beim Besitzer angeklagt wurde. Andere Leute verklagten ihn, dass er die Güter seines Herrn verschleudere. Der Besitzer entließ daraufhin seinen Verwalter und forderte von ihm Rechenschaft. Angesichts dieser unangenehmen Lage fing der Verwalter an, sich Gedanken über seine Zukunft zu machen, und er sprach, der Haushalter, bei sich selbst: Was soll ich tun? Mit dieser Redewendung, die Jesus hier gebraucht, wird Klugheit und Entschlossenheit zum Ausdruck gebracht. Und diese Klugheit und Entschlossenheit ist der Punkt, um den es Jesus geht. Sie kennen vielleicht oder ihr kennt vielleicht den Spruch: Niemand im Reich Gottes ist unnütz. Er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen. Hier allerdings dient ein schlechter und böser Mann als ein gutes Beispiel. Der Haushalter suchte nicht erst nach einer Lösung, als die Not vollends hereingebrochen war, sondern er reagierte sofort. Er handelte, solange er noch die Möglichkeit dazu hatte. Bei all seinen Unternehmungen hatte er seine Zukunft fest im Blick. Jesus ruft uns auf, mit diesem ungewöhnlichen Gleichnis heute schon die Zukunft zu planen, Vergängliches für Unvergängliches einzutauschen, und die Moral von der Geschichte: Verlass dich auf deinen Reichtum nicht. Woran wird die Klugheit und Vorausschau des Verwalters konkret erkennbar? Er stellt zunächst einmal fest, was er nicht tun kann. Also er kann nicht graben, also er steht nicht auf körperliche Arbeit. Betteln ist für ihn auch keine Lösung. Die einzige Möglichkeit, die ihm bleibt, sind Freunde. Freunde, die fähig sind, ihm zu helfen. Freunde, die ihn aufnehmen würden, die ihm vielleicht auch wieder Arbeit geben würden. Und so versucht er sich die Schuldner seines Herrn zu Freunden zu machen. Er bestellt sie zu sich und streicht jedem einen nicht geringen Teil seiner Schuld. Umgerechnet jedem Schuldner etwa 500 Dinar. Das ist der Verdienst eines Arbeiters in anderthalb Jahren, also keine geringe Summe. Auf diese Weise verpflichtet er die Schuldner ihm gegenüber zur Dankbarkeit. Dann kommt der eigentlich schockierende Teil der Geschichte. Der Besitzer selbst lobt den Verwalter für dieses Verhalten. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, lesen wir in Lukas 16,8. Inwiefern ist solch ein Verhalten und solch eine Unehrlichkeit zu loben? Es liegt zwar in der Macht eines Verwalters, die Schulden zu senken, aber angesichts seiner Lage handelt er sicher nicht im Sinne seines Herrn. Was der Verwalter getan hatte, war Unrecht. Die folgenden Verse machen deutlich, dass der Verwalter keinesfalls für seine Bosheit gelobt wird, sondern für seine Vorsicht. Er blickt voraus. Er handelt umsichtig. Er denkt an seine Zukunft. Hier ist jedes Wort wichtig. Der Besitzer lobt nicht das Betrügerische, sondern das kluge Handeln. Und der Herr lobt den ungerechten Verwalter, dass er klug gehandelt hatte. Der Verwalter war durchaus ungerecht, aber er war darin klug. Also er war umsichtig, besonnen oder einsichtsvoll. Jesus verwendet dieses Wort auch in anderen Gleichnissen, zum Beispiel bei den klugen Jungfrauen, die genug Öl dabei hatten. Klug ist der Knecht, der für das Kommen seines Herrn bereit ist, auch in der Nacht. Dagegen ist der Reiche narr, nicht umsichtig, sondern kurzsichtig, nicht klug, sondern dumm. Jesus fordert seine Jünger auf, ebenfalls klug zu sein wie die Schlangen und zusätzlich ohne Falsch wie die Tauben. Aus diesem Grund stimmt Jesus auch dem Lob des Besitzers zu und bestätigt es, indem er sagt, denn die Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Jesus fordert uns auf, als Kinder des Lichts, und damit sind alle gemeint, also auch wir, die im Gegensatz zu den Kindern dieser Weltzeit an Jesus glauben, ebenso diese Klugheit auszuüben und an unsere Zukunft zu denken. Der Mammon ist ein seelengefährdetes Gut. Das hat Jesus im Gleichnis vom reichen Narren klargemacht. Wenn Jesus ermahnt, damit klug umzugehen, weist er darauf hin, dass Nichtchristen, um für ihre Zukunft zu sorgen, oft überlegter und vorausschauender mit ihren weltlichen Gütern und Dingen umgehen. Was ist denn unsere Zukunft? Die Zukunft der Kinder Gottes liegt nicht auf dieser Erde, sondern im Himmel, bei Gott. Jesus ermahnt uns, klug zu sein. Er meint damit, dass wir heute die Zukunft anvisieren sollen, also in dieser Welt die Ewigkeit im Blick haben sollten. Diese Perspektive soll unser Handeln bestimmen. Hast du deine Zukunft im Blick? Denkst du an die Ewigkeit in ihren alltäglichen Verrichtungen? Hast du eine Ewigkeitsperspektive? Wenn wir ehrlich sind, müssen wir uns eingestehen, dass wir im täglichen Leben, also auch im Alltag und eher selten dann an die Ewigkeit denken, oder? Junge Menschen haben das Leben noch vor sich und machen dafür Pläne. Menschen im mittleren Alter stecken mitten in ihrer Karriere und ihrer Familie und machen sich vielleicht noch um die Zukunft ihrer Kinder Gedanken. Ältere Menschen denken vielleicht an ihre Gesundheit. Wenn man Menschen so mal im Gespräch fragt, ob sie wissen, wo sie einmal in der Ewigkeit sein werden, sind die meisten von einer solchen Frage schlichtweg überrascht. Sie haben keine Antwort. Menschen denken also nicht viel über die Ewigkeit nach. Jesus sagt uns aber, dass wir heute die Ewigkeit im Blick haben sollen, heute schon die Zukunft anvisieren. Was aber hat diese Perspektive mit unserem Geld zu tun? Auf diese Verbindung kommt der Herr Jesus in Vers 9. Er macht deutlich, wie unser Handeln, konkret der Umgang mit unseren weltlichen Gütern aussehen soll und welches Ziel er hat. Auch ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn es zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Diese Aussage aus Jesu Mund mag schockieren. Heißt das, dass wir uns Freunde mit dem Geld machen sollen? Oder dass wir uns vielleicht sogar einen Platz im Himmel in den ewigen Hütten erkaufen können? Nein, das heißt es natürlich nicht. Aber Jesus möchte seine Jünger, er möchte uns dazu drängen, unseren weltlichen Reichtum in rechter Weise zu gebrauchen. Das heißt, dass wir eben nicht wie der Reiche narr, sondern wie der kluge Verwalter mit Geld umgehen sollen. Wir sollen überlegt und vorausschauend für die Zukunft vorsorgen. Und das bedeutet für Menschen, die wissen, wo sie die Zukunft verbringen werden, dass wir nicht für diese Welt leben, sondern für Gott und für sein kommendes Reich. Und im Hinblick darauf entsprechend mit unseren weltlichen Gütern und unserem Geld umgehen. Wir sind dazu berufen, in Gottes Reich zu investieren, nicht in Dinge, die von Rost und Motten zerfressen werden. Der Sohn Gottes spricht von ungerechten Mammon. Der Mammon, der weltlichen Reichtum, steht oft in Verbindung mit Ungerechtigkeit und wird darum auch von Jesus so bezeichnet. Es handelt sich dabei keineswegs um durch Unrecht erworbenen Reichtum, sondern ganz einfach um die Weltlichkeit und um die Vergänglichkeit des materiellen Gutes. Da gebietet uns der Herr, unsere weltlichen, ungerechten und vergänglichen Güter für eine unvergängliche Zukunft zu investieren. Eine Frage muss hier gestellt werden. Hat Jesus nicht wenige Kapitel vorher gesagt, dass wir uns um unsere Zukunft keine Sorgen machen brauchen? Wie können wir Jesus in gerechter Weise dienen? Das können wir auf drei Arten. Einmal die geteilte Hingabe. Diese Art ist annehmbar. So dient man Gott nicht wirkungsvoll und täuscht gleichzeitig vor, nicht im Dienst des Teufels zu stehen. Also auf beiden Seiten zu hinken, ist unnatürlich. Die Dienst für den Mammon, das Wort Mammon meint nicht nur Geld, sondern bezieht sich auf jede weltliche Denkweise. Dienst für den Herrn. Der wahre Gottesdienst beruht auf völliger Hingabe und er drückt sich in der Liebe zu anderen Menschen aus. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist und so alle gestorben sind. Er beinhaltet sich selbst als Opfer für den Herrn darzubringen. Dieser Dienst wird reich belohnt. Diese Liebe und den Dienst für Jesus erlebe ich aktuell bei einer Glaubensschwester. Wir studieren zusammen ein Buch und es ist einfach erfrischend zu erleben, wie sie ihren Glauben lebt, wie das gewachsen ist über viele Jahre. Und ja, es ist einfach schön mit anzuschauen, wie sie ihren Weg mit Gott geht. Andererseits gibt es natürlich auch Menschen, die sich anderen Dingen zugetan haben, die abgewichen sind von ihrem Weg. Ja, worauf kann ich mich hundertprozentig verlassen? Doch eigentlich nur auf Gott. Und es ist ja auch so, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder wird an dem einen hängen und den anderen verachten, steht in Matthäus 6,24. Unser himmlischer Vater versorgt doch die Vögel und die Blumen. Sollte er nicht auch für uns sorgen? Man könnte auch anders fragen, kommt es denn nicht auf unsere Gesinnung an, anstatt auf unseren Umgang mit Geld oder anderen Götzen? Ja, es ist unsere Gesinnung, auf die es ankommt. Aber unsere Gesinnung und unsere materiellen Güter lassen sich nicht voneinander trennen. Wie wir unser Geld investieren, wie wir mit unseren weltlichen Gütern umgehen, muss unsere Gesinnung widerspiegeln. Nach dem Gleichnis vom reichen Narren sprach Jesus über das falsche Sorgen und sagte dann, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Das Reich Gottes soll unser ganzes Leben bestimmen und damit auch, wie Jesus es im Gleichnis vom klugen Verwalter deutlich macht, unseren Umgang mit den weltlichen und vergänglichen Gütern. Seine Regel lautet, Vergängliches für Unvergängliches investieren. Jesus Christus ist kein Asket. Für ihn sind materielle Dinge nicht grundsätzlich schlechter Natur, böse oder verkommen. Noch ist er ein Materialist, dem Reichtum alles bedeutet. Er sieht Geld als etwas Vergängliches an, was aber dennoch einen guten Nutzen haben kann, wenn man es richtig einsetzt. Geld soll für Gott genutzt werden und keinen Ersatz für Gott darstellen. Aber wie ist in diesem Zusammenhang Vers 9 genau zu verstehen? Jesus verwendet hier die Redeweise des Gleichnisses. Er nimmt die Überlegungen des Verwalters auf und so wie der Verwalter sich Freunde gemacht hat, damit sie ihn in ihre Häuser aufnehmen, so soll der Christ sich Freunde machen, die ihn in die ewigen Hütten aufnehmen. Die ewigen Hütten sind die Wohnungen Gottes Herrlichkeit. Freunde, die uns dort aufnehmen, müssen also Christen sein. Und hier auf Erden solche Freunde zu machen, heißt darum, sie zu Christen zu machen. Das heißt, wir haben unser Geld und anderen Besitz so einzusetzen, dass wir Seelen für Christus gewinnen und so Freundschaften schließen, die auch in der Ewigkeit fortbestehen. Jesus will uns lernen, unseren materiellen Besitz weise zu investieren, um auch dadurch an der ewigen Segnung von Menschen teilhaben zu können. Jeder Liebesdienst und jede Wohltat im Namen des Herrn reicht nach Gottes Zusage bis in die Ewigkeit hinein. Wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn, und der wird ihm vergelten, was er Gutes getan hat, steht in Sprüche 19,17. Und wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher kaltes Wasser zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben. Christus lehrt über das jüngste Gericht, und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Bei diesen Worten kommen vielleicht einigen Bedenken. Heißt das etwa, dass man sich selbst nichts mehr gönnen darf? Dass man alles, was am Ende des Monats übrig bleibt, sofort für Traktate, Bibeln und Missionare ausgeben soll? Kein Urlaub, kein neues Auto, keine Freizeitaktivitäten? Nein. Was Gott uns gibt, das dürfen wir in Dankbarkeit annehmen und auch genießen. Ja, wir dürfen uns daran freuen. Jesus selbst und seine Jünger haben uns das vorgelebt. Sie gingen auf allerlei Feste, sie aßen und sie tranken gut. Sie genossen das, was der Herr ihnen schenkte. Übrigens, dass Jesus dem reichen Jüngling, der ihn nach dem ewigen Leben fragte, zur Antwort gab, er solle alles verkaufen und es den Armen geben und Jesus nachfolgen, war eine seelsorgerische Einzelanweisung in die Situation des jungen Mannes hinein. Wie oft betrachten wir weltliche Güter in unserem Leben als etwas Selbstverständliches, als etwas, das uns zusteht und das wir uns zu Recht verdient haben? Jesus sagt uns, dass wir weder verschwenderisch noch geizig sein sollen, was mit dem, was er uns anvertraut hat. Wir sollen bewusst und umsichtig sein. Und er spitzt es in diesem Gleichnis zu. Irdische Güter vergehen, aber sie können klug verwendet werden, um ewige Güter zu schaffen. Wir sind aufgerufen, heute in die Ewigkeit zu investieren, indem wir Vergängliches geben für Unvergängliches. Und damit kein Missverständnis aufkommt, Jesus lehrt hier keine Werksgerechtigkeit, sondern das Leben in der Nachfolge. Jünger Jesu sollen sich Schätze im Himmel sammeln. Nicht, dass wir uns bei Gott etwas hinzuverdienen können, zu dem, was Christus für uns getan hat. Er hat uns alles geschenkt, die ewigen und die weltlichen Güter. Und genau darum sollen wir als seine Nachfolger und Verwalter, als Glieder seines Reiches in allen Bereichen unseres Lebens nach diesem Reich und nach seiner Gerechtigkeit trachten. Ein Geistlicher fasste das folgendermaßen zusammen: Willst du ein kluger Haushalter sein, so gib, was du nicht behalten kannst, auf das du empfängst, was du nicht verlieren kannst. Jesus zeigt immer wieder die Verbindung zwischen weltlichen Gütern und der Ewigkeit auf. Achtet einmal darauf. Wenn unser Herr über Reichtum spricht, dann spricht er auch von Tod und Ewigkeit. Hier in dieser Predigt wurde auf verschiedene Gleichnisse hingewiesen, auf die vom reichen Kornbauern, der sich auf sein Geld verlässt und dann stirbt, was wir heute in der Lektion besprochen haben. Der verlorene Sohn, der sein Geld verprasst und dann zur Erkenntnis seiner Verlorenheit und wieder zurück zum Vater kommt. Der reiche Mann und der arme Lazarus, die sich auch in der Ewigkeit auf getrennten Seiten wiederfinden. Das Gleichnis vom ungerechten, aber klugen Verwalter ist in diesem Zusammenhang ein Schlüsselerlebnis. Jesus verbindet mit diesem Gleichnis den weltlichen Reichtum und das ewige Leben. Der reiche Narr, der verlorene Sohn und der reiche Mann sind eindeutig falsch mit ihrem Gut umgegangen. Und nun erklärt Jesus seinen Jüngern, wie sie richtig mit weltlichen Gütern umgehen sollen. Er lehrt, wie für den Christen das rechte Verhältnis zwischen den materiellen Gütern und der Ewigkeit sein soll. Erstens, habe die Zukunft im Blick. Handle klug und überlegt, das heißt, aus der Perspektive auf die Ewigkeit. Wir sollen Vergängliches für Unvergängliches investieren und der Christ soll materielle Güter für die Ewigkeit verwenden. Natürlich ist der rechte Umgang mit den weltlichen Gütern nur ein Aspekt in der Nachfolge Jesu. Aber auch in diesem Bereich sollen oder besser gesagt dürfen wir nach dem Reiche Gottes trachten. Beachten wir auch die Verheißungen in den Worten Jesu. In all den Krisen und Pleiten, in die selbst große und mächtige Staaten geraten. Wir dürfen schon in diesem Leben unseren Blick auf die Ewigkeit richten. Und wir dürfen die Dinge dieser vergänglichen Welt für Gottes unvergängliches Reich investieren. Wir können uns schon in diesem Leben Freunde für die Ewigkeit machen und einen unvergänglichen Schatz im Himmel sammeln. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser menschliches Denken, der bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.